Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich, ich bin total begeistert. Amen. Um was geht's heute? Mein Thema heute ist, in Ermangelung eines besseren Titels, Jesus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wahrscheinlich hörst du mich und du denkst Folgendes, weil viele denken es, viel zu viele. Und zwar denken sie, zur Zeit Jesu, als der auf der Welt war, wenn ich dort gewesen wäre, dann hätte ich die Kraft Gottes erlebt. Dann hätte ich zu ihm gehen können, hätte ihm sagen können, was ich will, und er hätte mir geholfen. Die hatten es gut damals. Wer hat das schon mal gedacht, außer mir? Ja, zwei, okay, gut, alles klar. Die anderen halten sich von dem zurück. Und andere, die denken sich, ja, eines Tages, wenn der Herr auf der Erde ist, dann wird es gut sein, im tausendjährigen Reich oder wann auch immer, ja. Ja, oder damals zur Zeit von Paulus war es gut. Oder es wird richtig gut sein, wenn mal eine Erweckung ausbricht irgendwo im Land. Aber wisst ihr, wir müssen uns erinnern in unserer Anschauung. Denn wenn du sagst, Gott hat gewirkt und Gott wird eines Tages wirken, dann bedeutet das für dich, er wirkt gerade nicht. Aber das stimmt nicht. Denn im Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 8 steht, ja, wer weiß, was da steht, Jesus ist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich lese mal Vers 7 auch noch, denn das ist der Schlüssel zu meiner Botschaft heute. Und zwar Hebräer Kapitel 8, Kapitel 13, Vers 7 und 8. Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Die Führer, deren wir gedenken, das sind Jesus natürlich, das ist Paulus, das ist Petrus, das sind David, Mose, das sind die Leute in der Bibel. Amen. Wir werden aufgefordert, die anzuschauen, schaut den Ausgang ihres Wandels an, schaut deren Gebetserhörungen an und ahmt ihren Glauben nach. In anderen Worten, nehmt euch an denen ein Beispiel. Die Bibel ist voll mit Leuten, die in der Klemme gesteckt haben. Ganz, ganz schlimm. Schlimmer als du. 10-mal schlimmer als du. 100-mal schlimmer als du. Und denen hat Gott geholfen. Und jetzt kommt dieser Vers 8. Paulus oder der Schreiber des Hebräerbriefs begründet, dass wir uns an die Begebenheiten in der Bibel erinnern sollen mit dem Satz. Jesus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. In anderen Worten, was er gestern getan hat, das tut er heute auch noch. Sag mal mit mir, hat er es gestern getan? Tut er es heute auch? Können wir direkt ein Lied draus machen. Hat er es gestern getan, tut er es heute auch? Amen. Ja, also das finde ich. Zum Mitschunkeln in Gedanken. Okay, was er gestern getan hat, das tut er heute auch. Deswegen vergiss nicht, was er getan hat. Also, Jesus tut genauso heute noch, was er in den biblischen Zeiten getan hat. Was du vielleicht nicht erlebst, passiert anderen Leuten ständig. Du darfst nicht von deinem Erleben, von deinem guten Erleben oder von deinem mangelhaften Erleben auf das schließen, wie es wirklich ist. Du musst dich da an der Bibel orientieren. Jesus tut heute noch, was er zu biblischen Zeiten getan hat, auch für dich. Dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn und deut einfach nur auf ihn, der weiß dann schon. Ja? Amen, muss gar nichts sagen. Also, wenn Jesus dasselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, dann ist er das auch in deinem Leben. Dann will er sich genauso, wie er sich damals verherrlicht hat, auch bei dir verherrlichen. Du sagst, ja, das schön wär's, Pastor. Gut, wir schauen uns ein wenig an, wie das geht. Wie das gehen kann. Der Schlüssel dazu ist, dass wir unsere Führer gedenken, in anderen Worten, dass wir in die Bibel hineinschauen und dort in diesen biblischen Geschichten Vorbilder und Glaubensermutigungen für uns finden. Auf Deutsch, finde Beispiele, wo Leute das bekommen, was du willst und bring's im Gebet vorm Herrn. Und da musst du manchmal ein wenig kreative Fantasie haben. Vielen geht es zurzeit so, viel zu Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden im ganzen Land, geht es zurzeit so, dass ihr Arbeitsplatz auf der Kippe steht. Schwierige Sache. Was nun? Was, wenn du wegrationalisiert wirst? Was, wenn die Firma einfach zumacht aus übergeordneten Gründen, weil sie bestimmte Auflagen nicht erfüllen können oder wollen oder sich ins Ausland verlagern? Und was machst dann du? Wo stehst dann du? Gut, dann schaust du in die Bibel hinein. Wo hat es in der Bibel schon mal Massenentlassungen gegeben? Beim Auszug aus Ägypten. Ja, das waren Sklaven. Das waren Sklaven, die sich wie Sklaven gefühlt haben und einen Sklaventreiber hatten. Und du denkst dir vielleicht, ja eigentlich, jetzt wo du das mal so sagst, ne, ich komme mir eigentlich auch eher so vor wie und mein Chef wie der Pharao, ja. Und jetzt sollen wir also entlassen werden. Und dann schaust du in der Bibel nach, als die Massenentlassung stattgefunden hat, da war das kein Akt des Entsetzens, sondern da war das ein Akt des Triumphes für diejenigen, die entlassen worden sind. Die meisten, wenn sie entlassen werden, für die fällt erst einmal die Welt zusammen. Aber Jesus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und Jesus hat hinter den Kulissen auch bei Mose mitgearbeitet. Also wenn es jetzt zu Massenentlassungen kommt, dann ist es nur eine Sache. Wenn du dich auf den Herrn wirfst und sagst, Herr, ich gehe mit dir, dann gehörst du sowieso in eine andere Kategorie. Dann gelten für dich nicht die Regeln von allen anderen. In Gosen, im Land Gosen, hat seinerzeit Licht, was Licht, und da waren keine Plagen, wenn im ganzen Rest von Ägypten Plagen geherrscht haben. Gut, aber das ist jetzt ein Nebengedanke. Also für dich gelten andere Regeln. Lass das mal einsinken. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil Jesus so toll ist und weil du in ihm bist, weil du ein Christ bist. Wir leben aus Gnade. Amen. Na, gut. Gut, und was ist dann noch passiert? Als sie dann entlassen worden sind, der Pharao konnte sie irgendwann gar nicht schnell genug entlassen, hat Gott ihnen gesagt, also Gott hat Mose ausrichten lassen, sie sollen zu ihren Leuten gehen, zu den Ägyptern gehen und sollen die um Gold und um Silber und um Kleidung bitten. In anderen Worten, die sollen eine ordentliche Abfindung raushandeln. Mit Gold und Silber und Kleidung eine ordentliche Abfindung. Und zum Schluss gehen die tatsächlich. Die werden massenhaft entlassen und die ziehen nicht traurig raus, sondern mit einer fetten Abfindung. Ziehen sie hinaus in die Wüste, denn Gott hat bereits eine neue Arbeitsstelle für sie, die sie für eine Generation beschäftigen wird. Sie sollen Kanaan einnehmen. Also der neue Job, der wartet schon auf sie. Neuer Job wartet auf dich auch. Hast du das gehört? Kannst du das fassen? Lass das mal auf dich wirken. Diese Sachen, die sollen dich ermutigen. Wir studieren miteinander Bibel und wir schauen, wie dich das ermutigen soll, beziehungsweise wie die Zukunft aussehen kann für dich. Wenn du gerade in einer Arbeit feststeckst, in der du nur Dienst nach Vorschrift machst, ja, von 9 bis 5, um 5 fällt dir der Stift aus der Hand und du bist nicht mehr ansprechbar, weil das sowieso alles Strafarbeit ist und überhaupt. Ja gut, jetzt wirst du entlassen. Was nun? Der Herr hat was Neues für dich und du bekommst deine Abfindung. Also ich finde, das ist schon mal ganz gute Bibelarbeit bis jetzt. Für Betroffene. Aber jetzt pass auf, es ist noch nicht fertig. Jetzt geht's also los. Die freuen sich natürlich. Sie sind total begeistert. Sie ziehen hinaus in die Wüste und warten jetzt drauf, dass was passiert. Und zwar, dass sie halt ans gelobte Land kommen, wo sie dann in Milch und Honig praktisch schwimmen. Wo die Wirtschaft brummt, ein neuer Ort, an dem es richtig abgeht. Wunderbar. Aber jetzt stecken sie in der Wüste fest. Und es ist vor ihnen das Meer und hinter ihnen kommt der Pharao mit seiner Streitmacht und will sie wieder versklaven. Der alte Chef kommt also jetzt, für uns jetzt übersetzt, und hängt uns Prozesse auf und macht alles Mögliche und verklagt uns und greift uns an. Und da kommt der Herr, schau, und setzt sich zwischen uns und zwischen dem Pharao. Auf der Seite vom Pharao ist es Nacht, bei uns ist es Licht. Und dann kommt auch noch Mose an, streckt seinen Stab über das Meer und das Meer teilt sich. Und die Wand, vor der sie standen, die Wasserwand quasi, da geht eine Tür auf. Und es geht weiter, es geht doch weiter, es geht doch weiter. Sag mal mit mir, es geht doch weiter. Und so sind sie natürlich völlig begeistert und gehen hinüber und durch die Wüste hindurch. Ich muss jetzt ein bisschen abkürzen, weil ich habe noch viele andere gute Sachen auch. Gut, jetzt sind sie durch die Wüste gegangen. Ja, es hat eine Zeit gegeben, die ein wenig unpraktisch war. Eine Zeit, in der sie ein wenig Wüste erlebt haben. Also nichts mehr mit Klimaanlage, nichts mehr mit all diesen Dingen. Jetzt sind sie in der Wüste. Zunächst einmal. Und jetzt kommen sie auch noch ein bitteres Wasser. Aber Gott heilt dieses bittere Wasser und sie merken, hey, ich muss mir noch nicht einmal in der Wüste einen Kopf machen. Gott hat meinem Mangel hier begegnet. Ich hatte nichts mehr, ich hatte kein Wasser mehr und plötzlich gibt Gott mir Wasser. Beziehungsweise das Wasser, das ich hatte, war bitter. Gott macht das bittere Wasser gut. Also, er ist mit mir. Kann ich mir denken. Und jetzt gehen sie zum gelobten Land hin und sollen es einnehmen. Und dann stellen sie fest, ach so, da wohnt schon jemand drinnen. Ach so, da sind die Riesen drinnen. Menschenfresser und das Land, das ist so zerklüftet. Das Land frisst die Menschen, die dorthin kommen. In anderen Worten, die neue Arbeitsstelle, die Gott jetzt für uns hat, die unseren Fähigkeiten entspricht, die unseren Neigungen entsprechen würde, die wollen wir nicht. Warum? Weil die Arbeit einfach zu schwer ist. Es ist zu schwer. Gott hat eine Arbeitsstelle für dich, einen maßgeschneiderten Job, einen Ort, an dem du dich entfalten kannst. Und du sagst, nein, nein, diesen Job will ich nicht. Was nun? Jetzt kommen sie eigenverschuldet in Schwierigkeiten. Denn Gott sagt, also gut, wenn ihr meine Arbeit nicht wollt, dann müsst ihr eben 40 Jahre in die Wüste. Und dann wandern sie hinein in die Wüste. Oder sind sie jetzt 40 Jahre in der Wüste. Wie geht es ihnen in der Wüste? Ausgesprochen gut. Besser als jedem Berber, besser als jedem anderen Wüstenbewohner, besser als jedem Araber, die in Zelten wohnen und so. Denn die hatten ja eine Heizung in der Nacht, ja, mit der Feuersäule und Klimaanlage am Tag, mit der Wolkensäule, alle diese Dinge. Und sie mussten für ihr Brot noch nicht einmal arbeiten. Sie haben Manna bekommen. In anderen Worten, sie haben 40 Jahre von göttlicher Sozialhilfe gelebt, weil sie den Job nicht wollten. Also ist es weitergegangen für sie. Wie gesagt, da könnten wir jetzt das Ganze noch weiter aufdröseln und weitermachen. Aber irgendwann kamen sie mal an den Punkt, wo sie sich gedacht haben, also gut, wir müssen jetzt doch mal aus der Wüste raus. Und dann hat Gott wieder Zeit für sie gehabt und hat ihnen dasselbe Land noch einmal gegeben. Er hat sie gefragt quasi, so, seid ihr jetzt bereit für die Arbeitsstelle, die ich habe? Habt ihr jetzt die Schnauze endlich voll von der Wüste? Ja, Manna, blah. Haben sie alles gesagt, sie haben ja gemurrt und gemotzt in der Wüste auch. Und jetzt bekommen sie einen neuen Anfang. Brauchst du auch einen neuen Anfang? Gott gibt dir einen neuen Anfang. Du hast einmal die richtige Stelle verpasst, hast ewig lang jetzt in der Sozialhilfe gelebt und jetzt kommst du wieder an einen Ort, an dem du wieder mit Gottes Hilfe einen Job bekommst. Wieder denselben, den er dir schon mal angeboten hat, aber jetzt bist du bereit. Jetzt sagst du, also gut, ich kann es, ich packe es. Und in dem Moment, in dem Gott sieht, ja, du lässt dich drauf ein, obwohl die Aufgabe schwierig ist, obwohl sie dir alles verlangt, lässt du dich trotzdem drauf ein. Jetzt kommt er und hilft dir. Und dann nehmen die Jericho ein. Jericho einzunehmen war das Einfachste von der Welt. Es war die härteste Festung der Israel, der Kanaaniter. Die härteste Festung der Kanaaniter. Und was muss Israel machen? Sie ziehen ein paar Mal um die Stadt herum und dann erheben sie einen Lärm, dröhnen und loben und preisen Gott und dann fällt die Mauer quasi von selber in sich zusammen. Das sind immer die liebsten Probleme, die in sich selber zusammenfallen. Schau, das dürfst du nie vergessen. Wenn Gott mit dir ist, dann fallen die Mauern vor dir zusammen. Sie fallen zusammen. Und Dinge, die dir jetzt noch völlig unmöglich erscheinen, werden plötzlich leicht. 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 Ein Mann namens Kaleb und auch Josua, die sind von den ursprünglichen Israeliten übrig geblieben. Kaleb ist zu Josua, der mittlerweile zum Chef geworden ist, also zur Position von Mose aufgestiegen ist, zum Leiter des Volkes. Zu dem kommt Kaleb, sein alter Mitgefährte, und sagt, Josua, jetzt sind wir doch dabei, das Land einzunehmen. Ich möchte, dass du mir das Land gibst, wo die Riesen wohnen. Diesen Gebirgszug, wo die Riesen wohnen, die Söhne Enaks. In anderen Worten, wo es richtig schwierig ist. Denn vielleicht ist der Herr mit mir, so wie er geredet hat, und dann besiege ich diese Probleme, die löse ich, und dann gehört dieser Bergrücken mir. Der hatte überhaupt keine Angst vor den Riesen, die doppelt so groß waren wie er und wesentlich breiter und einen Ruf hatten der Brutalität und der Gottlosigkeit, wie später dann Goliath auch. Und es steht noch nicht einmal in Josua Kapitel 14 drinnen, wie dann also Kaleb gekämpft hat und wie er gesiegt hat oder so. Das wird vollkommen außer Acht gelassen. Was da drinnen steht ist, und er nahm Kirjat Arba ein, das heißt die Stadt des Arba, und benannte sie um in Hebron. Arba war der größte der Riesen gewesen. Gewesen, habt ihr das gehört? In anderen Worten, der hat sie besiegt und das war dem biblischen Schreiber, das war Josua, noch nicht einmal eine Bemerkung wert, dass der die Riesen also besiegt hat. Sondern ja, der hat beschlossen, er greift sie an und dann sind sie geliefert. Fertig. Ist doch super, wenn du ein Problem anpackst und dann gehen alle davon aus quasi, dass das gelöst ist. Da brauchen wir uns gar nicht mehr drum kümmern, das ist jetzt gelöst. Also ich finde das wunderbar. Aber das schaffst du natürlich nur mit Gott. Und dazu musst du die Aufgabe und die Arbeit, die der Herr dir gegeben hat, zunächst einmal bejahen. Und wenn sie dir nicht passt, wenn du tatsächlich Dienst nach Vorschrift machst, weil es einfach nichts ist für dich, dann bitte den Herrn um eine Veränderung. Bitte ihn drum und sag ihm, Herr, Im 5. Mose Kapitel 8, Vers 18 steht, du hast mir Kraft gegeben, Vermögen zu erwerben. Herr, mit Vermögen ist zurzeit nichts. Aber du hast mir Kraft gegeben, Vermögen zu erwerben. Das steht in deinem Wort. Herr, hier steht es, da steht es. Siehst du das, Herr? Lass es doch wirksam werden. Lass es doch Wahrheit werden in meinem Leben. Herr, öffne mir die Türen, die nur du mir öffnen kannst. Ich bekenne, Herr, ich kann mir nur so und so weit helfen und dann musst du eingreifen. Gott gefällt sowas. Und dann schau mal, was passiert. Was hast du zu verlieren? Schau mal, was passiert. Schau mal, was passiert. Amen. Und warte darauf, dass der Herr dir dann also die Möglichkeit gibt, was Neues anzupacken und so. Es sei denn, du wirst gefeuert, so wie die Israeliten zur Zeit von Pharao. Aber da ging es ja weiter, das haben wir uns jetzt angeschaut. Amen. Ist es schon mal ganz gut soweit? Na? Gut. Jetzt, was wir nicht vergessen dürfen, ist das, dass Gott im Verborgenen wirkt. Der Herr sieht dein Gebet. Der Herr sieht vielleicht sogar dein Fasten, er sieht dein Geben, alle diese Dinge, und er vergilt dir dann öffentlich. Weißt du, David, bevor er jemals einem Riesen entgegengetreten ist, hat geübt, als ihm jemand zugeschaut hat. Er ist richtig gut geworden in etwas. Gott wirkt im Verborgenen, und schau mal, schau ruhig mal, was deine Neigungen jetzt sind, wofür du dich besonders interessierst zurzeit. Es kann sein, dass der Herr genau das später mal in irgendeiner Form dann benutzen wird, um dich weiterzubringen. Also in anderen Worten, sei immer dabei, irgendwelche Gaben, die du hast, zu entwickeln. Ja, ob das jetzt musikalische sind oder literarische oder handwerkliche, das ist völlig egal. Bleib beschäftigt, tu was Nützliches, mach was. Und dann hat der Herr was, was er segnen kann. Oh Mann, das ist gut und es ist wichtig und es ist richtig. Jesus macht manchmal Dinge, heilt zum Beispiel jemanden, einen Aussätzigen in Matthäus 8. Und hinterher sagt er, geh und sag es niemandem, erzähl es nicht rum. Der Herr ist heute noch so. Der Herr wirkt ganz gerne im Verborgenen. Dass du betest und dann passiert was und du siehst die Fingerabdrücke Christi, aber du hast nicht gemerkt, wie er gekommen und gegangen ist. Wie der Wind, der kommt und geht, wie er will. Also der Herr ist mit dir, auch wenn du ihn nicht richtig erlebst und also sinnlich erlebst, sage ich jetzt mal. Der Herr ist nicht taub, er hört dich schon. Amen. Was könntest du noch wollen? Willst du einen Ehepartner zum Beispiel? Dann kannst du schauen, was der Herr in der Bibel gemacht hat. Hat er dort Leute zusammengebracht? Ja, das hat er. Zum Beispiel hat er einen jungen Mann, der schon gar nicht mehr so jung dann war, der war dann 40, mal in die Gänge gebracht. Das heißt, sein Vater hat eine Frau für ihn gesucht. Isaak war mit 40 noch ledig. Also ich sag mal, der kam jetzt an der Situation gut zurecht und er war wahrscheinlich ganz einfach halt von einem sonnigen, phlegmatischen Gemüt. Ist ja nichts Verkehrtes, ja. Aber er kam irgendwie nicht drauf, sich da jetzt eine Frau zu suchen. Ach, da komme ich noch drauf irgendwann. Und irgendwann hat der Vater gesagt, du, ich war immer älter und du auch. Du brauchst jetzt eine Frau. Dann hat er einen Knecht abgesandt in ein fernes Land und dort hat er dann eine Frau für ihn gefunden. Können wir jetzt nicht darauf eingehen, wie das genau lief. Auf jeden Fall war das genau die Richtige. Der Diener, der diese Frau hat bringen sollen aus dem fernen Land, der hat die Fingerabdrücke Gottes gesehen auf der Begegnung zwischen ihm und dieser jungen, bildschönen jungen Frau. War wunderbar. Und die war auch dann bereit, mitzugehen mit ihm ins ferne Land. Das Mädchen hat sich entschieden. Hast du das gehört? Das Mädchen hat sich entschieden. Nicht die Familie hat es über ihren Kopf beschlossen, sondern das Mädchen hat sich entschieden. Also, das gestehen wir ihr zu. Amen? Amen. Gut, manche müssen das hören, die jetzt vielleicht nicht hier drinnen sind, aber woanders. Amen. Und sie kommt also tatsächlich. Und Isaak denkt sich, no, die ist aber mal nett und er verliebt sich in sie. Blind Date. Und es hat funktioniert. Kein ewig langes Rumgesuche, sondern zack. Der Herr hat die richtige Person gebracht. Kannst du sagen, Herr, schau mal, hier hast du auch jemanden gebracht, muss jetzt nicht aus fernem Land kommen bei mir, in meinem Fall, aus der Nachbarschaft würde auch schon reichen. Aber da war jemand, Herr, da war jemand. Und du hast sie zusammengebracht. Und er sagt, gut, kannst du haben, aber dann denk auch dran, was für eine Person Rebekka war und was für eine Person Isaak war. Isaak war eher phlegmatisch veranlagt. Und Rebekka, müssen wir einfach sehen, die hat eine manipulative Ader gehabt. Die hat nämlich dann zwei Kinder in die Welt gesetzt, ne, Jakob und Esau. Und den einen mochte sie und den anderen nicht. Und den sie mochte, den hat sie bevorzugt und hat den Vater ausgetrickst, bis der zum Schluss das große Erbe dem gegeben hat und das kleine Erbe seinem eigenen Liebling. Also damals war es so, dass der Erstgeborene doppelt so viel geerbt hat wie alle anderen. Wenn du zu zweit warst, hat der eine ein Drittel geerbt und der andere zwei Drittel. Und Rebekka hat ihrem Lieblingskind das zugeschanzt. Hat zur Entfremdung in der Familie gehört. Wir lernen da zwei Sachen. Einmal, der Herr bringt dir durchaus Heiratskandidaten. Und wenn der es nicht ist, dann einen anderen. Nochmal, wenn der es nicht ist, dann einen anderen. Aber damit es was wird, musst du freundlich sein. Oh, traut mich kaum sagen. Aber du musst freundlich sein, sonst bleibst du einsam. Auch in der Ehe, wenn du dann verheiratet bist, du, dann kannst du dich nicht aufhören, wie der Lump am Stecken. Ja? Und da dich aufhören und Szenen machen und so weiter. Denn es führt zur Entfremdung. Ja, und zum Schluss sitzt du einsam rum, so wie Rebekka einsam rumsaß. Nachdem rauskam, was sie für machiavellistische Pläne gemacht hat. Ja, zusammen mit Jakob und wie sie den Vater und den Bruder ausgetrickst haben und den Sohn. Du, das hat eine Spaltung gegeben. Esau, der Ausgetrickste, der hat geschworen, ich lege meinen Bruder um, wenn der Papa tot ist. Furchtbar. Also, wenn du dann einen Ehepartner hast, dann sei zu dem freundlich. Vielen Dank für das, ja. Denn wenn du das nicht bist, schau, dann kriegst du erstens möglicherweise keinen, es sei denn, jemand, der liebt einfach so herbe Persönlichkeiten, das gibt es ja auch, ja. Aber es sind eher die wenigsten. Und dann musst du in der Ehe auch noch einigermaßen dran arbeiten, damit es was wird, denn sonst entfremdet sich das Ganze und dann ist es ja auch nichts. Amen, gut. Weil ich gerade dran denke, Kinder, du möchtest Kinder, aber bekommst keine. Ja, du bist da nicht in schlechter Gesellschaft. Es ging Abraham und Sarah so. Es ging Isaak und Rebekka so. Wie haben die es gelöst? Isaak hat für seine Frau gebetet. Und Gott hat ihn erhört und dann hat sie Kinder bekommen. Okay, gut. Frau, sagt dein Mann, er soll für dich beten? Und er sagt, ja, das ist deine Sache, Frauensache. Dann sagt er, nein. Was hat Isaak gemacht? Was hat Isaak? Oh, nicht so penetrant. Das richtige Wort, nicht so freundlich. Liebling, was hat Isaak gemacht? Er hat gebetet. Mach du doch auch, ja? Okay, und dann wird es vielleicht was. Amen. Und wenn du dann Kinder hast, also ich sag mal so, der Herr gibt dir Kinder zu seiner Zeit. Denn Abraham wollte schon welche und Sarah auch, aber der Herr nicht. Bis es dann soweit war. Und dann haben sie also das Kind der Verheißung bekommen. Also der Herr gibt die Kinder zu seiner Zeit. Mach deine Experimente, aber lass das Ergebnis beim Herrn. Amen. In anderen Worten, geh entspannt an die Arbeit und dann wird es auch was. Na, und dann hast du zur richtigen Zeit das richtige Kind. Amen. Aber auch dann musst du wissen, dass Kinder mit bestimmten Belastungen einhergehen. Frag mal Isaak und Rebekka und frag mal Jakob und Esau. Ich habe schon drüber geredet. Ne? Also, wenn du dann nämlich keine Kinder hast, kannst du dich so trösten, falls der Herr beschließt, ist nichts für dich. Manchmal ist es so. Aber du kannst mal vor ihn gehen und kannst sagen, hey, hallo, Herr, was ist los? Amen. Willst du Respekt? Oh ja, wir wollen natürlich alle Respekt, das ist schon klar. Wenn du empfindest, niemand blickt auf zu mir, ich bin der Letzte. Und es kann ja sein, dass es wirklich so ist, dass du in deinem privaten Umfeld oder in deinem Firmenumfeld da einfach der Letzte bist. Es ist nicht Gottes Wille, dass du dich wie der Letzte fühlst. Die wenigsten genießen diesen Zustand. Amen. Also, was kannst du da machen? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass der Herr höchstpersönlich immer wieder Leute erhöht hat in den Augen der Menschen. Das hat er aber nie einfach so gemacht, weil er die so gern gehabt hat oder so. Gott liebt alle Menschen. Nein, das ist anders gegangen. Gott befördert und gibt Respekt Problemlösern, Leuten, die Probleme lösen. Ich weiß, das ist erschütternd, aber wenn du ein Problem für jemanden löst, dann respektiert dich der ganz anders, als wenn du einfach nur ein Spruchbeutel und Angeber bist. Denn jeder kann behaupten, er kann alles. Aber kannte das dann auch. Wie performst du dann auf der Bühne, wenn du mal eine Bühne dann bekommst? Das ist wichtig. Also wenn du Respekt haben möchtest, dann schau, worin du gut bist und finde ein Problem, das du lösen kannst. Und wenn du dann ein Problem löst, dann steht dir nichts mehr im Weg. Dann wirst du respektiert von deinen Leuten. Wenn du gut kochen kannst, wenn du gut auf der Arbeit bist, dann kriegst du ein Maß von Respekt definitiv zugeteilt. Ich denke da an Josef. Mit Josef hat das Leben wirklich, 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 wirklich übel mitgespielt. Wir hatten es gerade von Kindern. Kinder bringen ihre eigenen Belastungen. Frag mal Josef, ob der Belastungen erlebt hat durch die Kinder seiner Eltern. Ja, die haben ihn verkauft, die wollten ihn töten, seine eigenen Brüder, sein eigenes Fleisch und Blut. Und dann sind sie darauf verfallen, ach, wir verkaufen ihn, dann verdienen wir auch noch etwas an ihm. Furchtbar. Was sind das für Leute? Was sind das für Menschen? Da betest du um Kinder und dann kriegst du sowas. Also Erziehung, Leute, Erziehung ist echt eine Aufgabe für Entschlossene, ja, und für Hartgesottene. Amen. Grenzen setzen ist nicht ganz leicht. Amen. Er, der Begabteste unter seinen Geschwistern, das Lieblingskind noch dazu seines Vaters, der wird jetzt verkauft nach Ägypten. Dort findet er eine Anstellung, dort bewährt er sich, dort wird er befördert, zum Schluss ist er der Chef dieser kleinen Firma und dann packt ihn die Frau seines Chefs an. Das ist immer eine gefährliche Sache. Die Frau deines Chefs, wenn ich anbaggert, ist gefährlich, weil der Chef das nämlich nicht mag. Und der Chef hat Mittel und Möglichkeiten, ja, dir das Leben schwer zu machen. Davon ahnst du gar nichts. Und Josef wusste das natürlich. Und außerdem hatte er ja einen echten Chef und das ist der Herr. Und jetzt kommt die zu ihm, diese Chefin, und ich garantiere euch, die war nicht hässlich, denn das ist der Chef, ja, der war ein hochstehender Beamter. Die konnten sich's raussuchen und das haben die gemacht. Also die war definitiv bildschön. Hat ihren Mann nicht besonders verehrt offensichtlich, der war auch oft genug fort. Und man hat ja schließlich ja seine Bedürfnisse, ne? Als junge, gut aussehende Frau und überhaupt. Und Gelegenheit, ja, macht Diebe und Liebe. Und dann baggert sie den also an. Josef, oh. Und rauf und runter. Und er verweigert sich hier. Er sagt, wie kann ich gegen deinen Mann sündigen? Hä? Wie kann ich das machen? Bin ich blöd oder was? Erstens. Und zweitens, der lässt mich hier machen, was ich will. Ich habe hier einen super Job. Den werde ich nicht aufs Spiel setzen, diesen Job. Ja, aber, und dann fängt die an, da rumzuknopfen. Und dann sagt die, lass das Ding zu. Und dann haut er ab und sie packt ihn am Anzug und dann schlüpft er aus seiner Jacke raus, aus seinem Anzug, aus seinem Jackett und haut ab, hechtet durchs Fenster, ja, in den Garten hinaus und er ist sicher. Aber sie hat jetzt eine Trophäe. Und jetzt macht sie dem Josef das Leben schwer. Und sie klagt ihn dessen an, was sie selber tun wollte und er nicht getan hat. Er wird jetzt ungerecht verklagt. Und lange Rede, kurzer Sinn, er wandert ins Gefängnis. Du, da kannst du dann schon mal ins Grübeln kommen. Jetzt haben sie meine Existenz vernichtet. Nicht nur bin ich gefeuert worden, ich bin in den Knast gesteckt worden, weil ich etwas nicht gemacht habe. Diejenige, die im Knast hätte stecken sollen, wäre die Frau von Potiphar gewesen. Aber Josef ist im Reinen mit sich selber. Sei du im Reinen mit dir selber und mit Gott. Hab ein gutes Gewissen. Wisse, du hast getan, was zu tun war. Mehr kann man nicht machen. Und den Rest befehlst du Gott an. Ja, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Pastor, ich habe alles gemacht und es hat nichts geholfen. Dann sage ich, ja gut, das Ergebnis liegt nicht immer bei dir. Du hast getan, was zu tun war. Und jetzt vertraue dem Herrn darauf, dass er das zu seiner Zeit schon honoriert. In anderen Worten, schmeiß die Flinte nicht ins Korn, sondern hoffe und harre auf ihn. Das kannst du nicht beeinflussen. Wir wären so gerne in Kontrolle. Aber das ist eben der Punkt. Du kannst es nicht beeinflussen. Das muss Gott für dich machen. Also erkenne deine Begrenztheit und sag, hey, ich kann nicht. Ich werfe mich da jetzt auf dich. Es kommt, wie es kommt. Und dann sagt er, ja, na, endlich hat er es eingesehen. Jetzt endlich hat er sich amtgestrampelt. Wisst ihr, jemand, der ertrinkt, den dürfen wir nicht sofort retten. Wisst ihr das? Die können nicht schwimmen, sie sind im Tiefen und jetzt fangen sie an zu strampeln und zu machen und zu tun. Und Rettungsschwimmer schwimmen um die Ertrinkenden herum. Die helfen denen nicht sofort. Warum nicht? Weil die klammern wie verrückt. Also nicht die Rettungsschwimmer, sondern die Ertrinkenden. Die klammern sich an jeden Strohhalm. Die klammern sich an alles. Und manchmal triffst du Leute, die große Probleme haben und die wenden sich dann an dich und die klammern sich dann an alles. Du sagst ihnen das eine und jemand anders sagt ihnen morgen wieder was anderes und dann klammern die, die klammern nur. Du musst warten, bis sie loslassen, bis sie sich entspannen, bis die Kraft von ihnen weicht und sie sich nicht mehr helfen können. Dann kannst du hingehen und sie nehmen und dann kannst du sie ans rettende Ufer bringen und hinschwimmen, wo sie dann in Sicherheit sind. Amen. Und manchmal macht der Herr das genauso. Der Herr ist da, er schwimmt um dich herum und wartet darauf, dass du endlich schwach genug wirst, dass du hier rettbar wirst. Und so segnet er die Krise auch noch. Josef sitzt jetzt im Gefängnis und er macht das Beste draus. Er macht das Beste draus. Er macht sich nützlich, sogar im Gefängnis. Er macht sich nützlich. Er ist ein guter Verwalter und als solcher guter Verwalter kümmert er sich um die Organisation des Gefängnisses. Ein Gefangener kümmert sich um die Organisation des Gefängnisses. Das musst du erst mal können. Weißt du, wenn du eine Vertrauensposition hast, die du mit Leichtigkeit ausnutzen könntest, so wie Josef jetzt im Gefängnis, da musst du schon einen besonderen Charakter haben. Denn Josef hätte ja sich hier diese Vertrauensposition erschummeln können. Und jetzt ist er tatsächlich der Leiter des Gefängnisses. Die Schlüssel zu den Zellen, die hängen alle hinter ihm. Und er könnte jetzt durchaus mal zum frischen Luftschnappen rausgehen und dann wäre er nie mehr gesehen. Er hätte abhauen können, aber das hat er nicht gemacht. Josef war vertrauenswürdig. Er war vertrauenswürdig, obwohl diejenigen, denen er vertraut hat, es eigentlich nicht wert waren. War er trotzdem vertrauenswürdig? Meine Frage an dich, bist du vertrauenswürdig? Oder nutzt du Positionen, die du hast, aus? Kannst nur du beantworten. Josef hat es nicht gemacht. Gott hat es alles gesehen. Die ganze Zeit hat er das beobachtet. Er hat Josef nicht vergessen. Es heißt, der Herr war mit ihm. Ich habe da schon immer mal gesagt, Herr, wenn du mit ihm warst, warum hast du ihn nicht aus dem Gefängnis rausgeholt? Offensichtlich, weil es Gott nicht gefallen hat. Ja. Aber eines Tages hatte der Pharao ein Problem. Und er hat davon gehört, dass es einen Problemlöser gibt, im Reich des Pharao, nämlich im Gefängnis. Und plötzlich kommt die richtige Information an das richtige Ohr. Jemand kennt dich und sagt der richtigen Person zur richtigen Zeit über dich Bescheid. Und dann kann die Person, die dich braucht, dich holen lassen, so wie Josef, wie Pharao jetzt den Josef. Josef tritt vor Pharao, Pharao erzählt ihm die Krise, das ist unser Problem, und Josef kommt sofort in Gang. Ja, er sagt, okay, wir machen so und so und so und wir planen dies und das und jenes und König, so machen wir das. Und wenn du das so machst, wie ich das jetzt hier dir beschrieben habe, dann wirst du unbeschadet aus der Krise gehen. Im Gegenteil, die Krise wird dich reich machen. Und Pharao ist so platt, dass er einen neuen Job hat für Josef. Als Großvezier quasi, als Vize-Pharao zur Rechten des Pharao. Josef, übernimm du die Regierungsgeschäfte, ich gehe in der Zwischenzeit mal, schau mal im Harem vorbei, da war ich jetzt schon länger nicht mehr. Und dann ist er weg und in der Zwischenzeit managt Josef dieses Weltreich aus dem Gefängnis, aus einer Nullposition in die höchste Position. Warum? Weil er sich bewährt hat, im Verborgenen. Oh, meine Güte, was sagt uns das? Wenn du dich im Verborgenen bewährst, wo der Herr dich nicht sieht, dann kommt irgendwann einmal der Moment deines Durchbruchs. Vor allem, wenn du sagst, Herr, wo ist denn jetzt endlich mein Durchbruch? Herr, ich hätte jetzt ganz gern mal einen Durchbruch. Amen. Vielleicht willst du auch gar keinen, vielleicht gefällt es dir ja im Gefängnis. Das soll es auch schön sein, vor allem wenn man der Chef ist. Kann man auch Befehle geben und so, das ist wunderbar. Aber das ist nicht mein Punkt. Wenn du Respekt haben möchtest, und ein Gefangener hat eigentlich nicht so viel Respekt. Wenn du ein Gefangener bist, heißt noch überhaupt nichts. Gott kann dich, wenn du es richtig anpackst, immer noch befördern. Du wirst dann vielleicht nicht gleich der Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland oder der Vizekanzler der Vereinigten Staaten oder was, meine Güte. Aber irgendwo einen Aufstieg wird der Herr dir ermöglichen. Deinen Fähigkeiten, deinen Neigungen entsprechend. Amen. Also, wie verschafft der Herr Menschen Respekt? Dadurch, dass diese Leute Probleme lösen und dann kriegen sie Respekt dafür. Amen. Jo, so ist es. Denkt an die, weil ich jetzt bis jetzt von Männern und Frauen und nicht von Frauen geredet habe, denkt an Sprüche 31. Die hervorragende Hausfrau, die macht alle möglichen guten Sachen, die kümmert sich um Sonderangebote, die managt ihren Haushalt und so weiter. Sie hat Respekt, weil sie die Aufgabe anpackt. wenn ihr bei dir zu Besuch kommst, ist es nicht so, dass da 5 Tage alte Berge von Geschirr auf der Theke stehen, ja, oder so Zeugs. Nein, sie managt es halt so richtig und entsprechend bekommst du dann Respekt. Respekt bekommst du auch für Kleinigkeiten, weißt du? Wenn du lang genug kleine Probleme gelöst hast, eine Beziehung hast spielen lassen, eine Information weitergegeben hast, dann wächst du in den Augen der Menschen, dann bist du ein Problemlöser und die mögen das. Die wollen nicht, dass sie hinterher erschöpft sind, wenn du da warst, weil du sie mit deinem ganzen Geheimwissen, sag ich jetzt mal, über den Chef, über die Kollegen, über die Gemeinde und über die Nachbarschaft und so weiter bei denen abgeladen hast. Bitte den Herrn darum, dich angenehm zu machen vor anderen Leuten, wenn du Respekt haben möchtest, dann wird es noch mehr was. Amen, meine Güte. Jesus, ihr Lieben, er hört heute noch Gebet. Ja, aber Jesus sagt doch, er sagt doch in Johannes Kapitel 9, in Vers 4, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und da hat er sich eindeutig auf Wunder bezogen. Ja, es gibt immer wieder Nächte, aber das sind die Nächte des Unglaubens. Da passiert wirklich nichts, da passieren keine Wunder, das ist schwierig dann. Aber wisst ihr, Unglauben kann man abstellen, ob du das glaubst oder nicht. Die Nacht des Unglaubens, die kannst du abstellen. Jesus sagt, es ist durchaus richtig, Jesus sagt, wird der Menschensohn den Glauben finden, wenn er auf die Erde kommt, also wenn er zurückkommt. Müssen wir anschauen, was hat er denn da, warum hat er denn das gesagt, diesen Satz? Das ist in Lukas 18. Da ging es um eine Witwe, die ein Recht hatte. Offensichtlich ging es um ein Erbe. Aber der Richter, der hat ihr kein Recht verschafft. Sie hatte Recht, aber der Richter war korrupt. Aber sie ist dran geblieben und dran geblieben und dran geblieben, bis der Richter eines Tages gesagt hat, Mensch, die tritt immer unverschämter auf. Und jetzt hat sie schon mit ihrem Gehstock hier mal auf den Schreibtisch gehauen. Nicht, dass die da mal mir eine draufhaut. Also gut, gib mir ihren Stempel, meine Güte, und dann hat sich's. Und Jesus sagt, hört ihr den ungerechten Richter? Man muss ihn hinprügeln, dass er die richtige Entscheidung trifft. Gott aber ist nicht so. Ist ganz anders. Sollte er das Recht seiner Kinder nicht schnell ausführen? Und dann sagt er, wird aber der Sohn des Menschen den Glauben finden, wenn er zurückkommt auf die Erde. Glaubst du, dass der Herr mit dir ist? Glaubst du, dass die Verheißungen Gottes für dich sind? Daran arbeiten wir jetzt heute Morgen. Ich möchte dich einladen, ja? Die Verheißungen und die Begebenheiten Gottes für dich zu deuten. Dass sie in deine Situation hineinsprechen. Das ist Wissenschaft und Kunst, gebe ich zu. Aber wenn du den Herrn bittest, Herr, öffne mir da die Augen. Ich habe das jahrelang gebetet, jahrzehntelang. Herr, gib mir erleuchtete Augen des Herzens, damit ich sehe, was du uns geschenkt hast als Christen, was die wirksame Kraft deiner Herrlichkeit ist in im Leben der Heiligen. Der Herr ist bereit, in unserem Leben dieselbe Kraft freizusetzen, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist gut, aber lass dir das mal ein bisschen im Gemüt zergehen. Und das Wort Gottes sagt im Römerbrief Kapitel 10, Vers 17, der Glaube kommt aus dem Hören, aus dem Aufnehmen, aus dem Wahrnehmen von Gottes Wort. Also du musst immer wieder Botschaften hören, die dich auferbauen, ermahnen und trösten. Und du musst selber deine Nase in die Bibel stecken, damit du weißt, ja, im Großen und Ganzen, um was es da überhaupt geht. Damit dir kein sogenannter Prediger ein X für ein U vormachen kann. Amen. Also, lies das Ganze ruhig mal durch und du behältst dann schon Sachen im Gedächtnis, von denen du das jetzt gar nicht weißt. Und im richtigen Moment kommen die dann. Macht der Herr dir die lebendig. Also ohne Wort Gottes, ja, ist ein Prediger, beziehungsweise ohne Wort Gottes ist ein Christ nur eine halbe Person. Eine halbe Portion. Amen. Gut. Also Dinge, die dir jetzt unmöglich erscheinen, die werden mit Gott nach und nach möglich. Es hat eine Zeit gegeben, da habe ich gedacht, hey, ich komme vom Rauchen nie mehr weg, war nämlich nikotinsüchtig. Komischerweise, andere Süchte, Drogen und so weiter, die hat der Herr innerhalb von wenigen Wochen zack von mir weggenommen in seiner Zeit. Aber dieses elende Gequalme, das ist mir geblieben. Ich habe mir gedacht, Mensch, jetzt bin ich Prediger und fühle mich dazu hingezogen, immer noch qualmen zu müssen. Das wird unmöglich. Ich habe mich nämlich dann gesehen. Ja, erst halte ich eine Predigt und gleich danach gehe ich dann hinter die Kirche und qualm erst mal, um den Nikotinkick hier zu befriedigen. Also für mich war das ein Ding der Unmöglichkeit. Aber der Herr hat an einem Tag, in einem Moment, wumms, das dann weggenommen von mir. Zack. Und es war weg. Ich habe das Ding fertig gedreht und habe es hingelegt und habe meinem Kumpel, der auch gequalmt hat wie verrückt, ja, gesagt, hey, ist für dich, Alter. Und bin dann los, mit meinem Arbeitskollegen heimgefahren. Und das war's. Seitdem habe ich das also nie mehr in irgendeiner Form belastet. Der Herr macht das. Der Herr sprengt Ketten bis zum heutigen Tag. Ich habe das selber erlebt. Grippaler Effekt. Ja. Du liegst da nieder, das ist furchtbar. Dich juckt's wie verrückt. Ey, du flippst aus vor Juckerei. Du weißt nicht, wie du dir noch helfen sollst. Du kannst dich nicht hinstellen, du kannst nicht liegen, du kannst nicht sitzen. Es ist zum Haare ausraufen. Du kannst nicht weiter kratzen, weil sonst hängt dir die Haut in Streifen runter. Na? Ich habe zum Herrn geschrien und innerhalb von einer Stunde, zwei Stunden war das weg, wie weggeblasen. Weg, völlig weg. War nur ein wenig benommen, habe dann einen Tag zum Gestärktwerden gebraucht, aber dann war ich wieder im Winter beschäftigt hier und habe hier mit unsere 200 Stühle reingetragen. Ja? War dann überhaupt kein Thema mehr. Na? Jemand hat mich gefragt, der Doc, ich denke, das war der Tobias, na? Ein Rekonvaleszent. Ich habe mir gedacht, ich rekonvalesziere überhaupt nicht, ich bin geheilt. Wenn er sowas für mich macht, überleg dir das mal. Warum soll er das dann für dich nicht auch machen? Ich sage nicht, dass es nicht ein Kampf sein kann und dass es immer wird. Auch gleich aufs erste Mal. Aber warum nicht? Ja? Sag, Herr, du hast es getan. Erinnere ihn an sein Wort. Erinnere ihn an sein Wort. Was er getan hat, tut er heute noch. Jesus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Hat es gestern getan, tut er es heute auch. Amen. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe Jesus noch überhaupt nicht in meinem Leben. Ich bin noch gar kein Christ im eigentlichen Sinn. Für mich war Jesus bis jetzt immer nur ein guter Mann. Nur dann ist heute Gelegenheit für dich da, Jesus in dein Leben ganz konkret aufzunehmen. Wenn du das möchtest, bitte einfach mit. Wir beten alle miteinander. Wir beten alle. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Und jetzt bist du Christ und jetzt folgst du ihm nach. Amen. Gottes Segen.